Wie angekündigt aus Lukas Kapitel 24, wir lesen ab Vers 36 bis Vers 52. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Ach, Jesus Christus, hier hast du auch solche, die zusammengekommen sind, um dich anzubeten. Um dir, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem den Himmel gefahrenen, verherrlichten und Wiederkommenden die Ehre zu geben. Wir beten dich an. Du bist anbetungswürdig, du bist unser lebendiger Gott und Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns diesen Glauben an dich geschenkt hast und wir so in deinem Namen hier zusammen sein können, der Gegenwart deines Vaters, in dem Geist, der in uns wohnt. Wir beten dich an. Hab ganz herzlichen Dank für unser Zusammensein, das du uns schenkst. Hab Dank für Jung und Alt, die sich hier eingefunden haben, um dich zu besingen, Worte des Lebens von dir zu hören, Gemeinschaft zu haben untereinander mit dir. Wir bitten dich, segne unser Zusammensein. Wir wollen dir ganz herzlich danken für die zurückliegenden Tage, die wir auch in diesem Haus erlebt haben. Danken dir für die Bibelarbeiten, Vorträge, Seminare bei unserer Kurzbibelschule. Danken dir für das Programm für unsere Kinder. Danken dir für allen Segen. Du hast es gut mit uns gemeint. Und jetzt sind wir an diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag zusammen und schließen die mit ein, die mit uns verbunden sind, wo auch immer, und geben dir die Ehre. Wir wollen dich herzlich bitten, dass deine Worte auch heute Morgen unseren Geist, unsere Seele, unser Herz erreichen, dass du diese Worte in unser Leben hineinsprichst, dass du uns so wie denen damals das Verständnis gibst, dass wir die Schrift verstehen, dass wir dich begreifen, dich befassen, erfassen. Segen dazu auch an diesem Vormittag Hans-Joachim Eckstein in unserer Mitte. Tu ihm wohl und durch ihn uns. Und dann danken wir dir, dass wir dir auch die vor uns liegende Woche anvertrauen dürfen, dass du unser Herr, unser Gott, unser König bist, der mit uns geht, auf den wir uns ausrichten dürfen, den wir vor uns her gehen sehen als den Herrn, als den Hirten, als den König. Wir bitten dich um deine Gnade für jeden von uns. Wir legen dir auch unser Folge unser Land hin. Es ist unser beständiges Anliegen, dass dein Evangelium noch einmal durch deine pure Freundlichkeit ein Stück Raum gewinnen kann und Menschen dich kennenlernen und von deiner Liebe, deiner Größe, deiner Majestät erfasst werden. Ja, wir bitten dich auch für die Verantwortlichen in diesem Land, dass es geschieht letztendlich in Verantwortung vor dir. Auch an diesem Morgen stehen wir ein für dein Volk Israel, legen es mit all der Not, all der Herausforderung, all dem Wahnsinn an dein Herz und wissen, du bist der Treue, du bist auch der Starke. Du bist der, der zielgenau weiterführt bei allem, was wir nicht verstehen und begreifen. Erbarm du dich. Danke, dass du deine Gemeinde kennst, wo sich auch immer sie sich sammelt im Lauf dieses Tages rund um den Globus. Du bist da. Bist in der Mitte, bei wenigen, bei vielen, bei denen, die es leicht haben, bei denen, die es schwer haben. Herr, kümmere dich um deine Leute. Um die, die vor dir sind, die dich anbeten, die dich ehren, die dich lieb haben, die dir folgen, die dir zusingen, König Jesus. Amen.
Liebe Gemeinde, viele von uns haben 4 intensive Tage hinter sich erfüllend erlebt, in denen Lukas uns das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium Gottes vorgestellt hat. Lukas ist in jeder Hinsicht eindrücklich. Ist uns, die wir nicht schon 4 Tage hier sind, allen bewusst, wie groß der Anteil der Werke des Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte am gesamten Neuen Testament ist? Über 1/4. Ach. Aber er hat nicht nur über 1/4 des Neuen Testamentes mit seinem Zeugnis beansprucht, sondern er ist mit seinen beiden Büchern herausragend in der Darstellung, im Anspruch und in der Tiefe der Theologie des Evangeliums. 2 Werke hat Gott durch ihn verfasst. Das Evangelium nach Lukas, das wir gerne, die Evangelisten hören es unter Schmerzen, Lukas-Evangelium nennen. Da wären die Evangelisten zusammengezuckt, weil sie sagen, das ist nicht mein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium Gottes. Und das ist das Evangelium Jesu Christi, Evangelium Gottes, weil er es geschenkt hat, er dafür einsteht. Und das Evangelium Jesu Christi, weil Jesus Christus das einzige und zentrale Thema dieses Evangeliums Gottes ist. Und so steht es auch korrekt bei den alten Handschriften, das Evangelium nach dem Zeugnis des Lukas. Und dann das 2. Buch, da hätte Lukas noch mehr gezuckt. Da steht Apostelgeschichte drüber. Da hätte er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, bitte nicht. Okay, haben andere Abschreiber gesagt, dann nenn es doch einfach die Taten der Apostel, so wie die Griechen Heldentaten von irgendwelchen großen Männern schrieben. Und Lukas hätte gesagt, habt ihr mich denn so missverstanden? Er beginnt die Apostelgeschichte, das war der Anfang des Wirkens Jesu, das im Evangelium beschrieben wurde. Und nun kommt die Fortsetzung des Wirkens Jesu durch seinen Geist im Zeugnis der Apostel. Es gibt nur das eine Evangelium von Jesus Christus in seinem Anfang und in seiner Fortsetzung. Und diese Fortsetzung dauert an bis heute. Das Wirken Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist, des Königs Jesus. Fasziniert haben uns auch die inhaltlichen Schwerpunkte. Rechtzeitig zum Muttertag haben wir erfahren, dass Jesus die Frauen wertschätzte wie die Männer und Lukas es liebte, das zur Geltung zu bringen, indem er immer wieder eine Perikope über einen geheilten Mann zusammenstellt mit einer Perikope über eine geheilte Frau. Ein Gleichnis von einem Mann, der Hirte war und sein Schaf sucht, zusammenstellt, eben mit dem Gleichnis von der Frau, die ihre Münze sucht. Ja, die Zuwendung Jesu gilt vor allen Dingen den Ausgegrenzten, den Sündern und Zöllnern. Die Samariter werden Thema und eben die Frauen. Warum die Frauen? Nun, weil sie damals nicht auf derselben Ebene gesehen wurde wie die Männer. Und dann überrascht es, wenn wir in Lukas 10 erfahren, dass ausgerechnet eine Frau Maria zu den Füßen Jesu sitzen darf und sie wird in der Tora, sie wird im Evangelium von Jesus selbst gelehrt. Die erste Theologiestudentin, die uns bezeugt ist, das alles ist ihm wichtig. Also alle Mütter, wisst, das Evangelium hat euch noch vor Einführung des Muttertages schon wertgeschätzt und noch viel umfassender, als es alle Blümchen heute zur Geltung bringen können. Lukas aber verdanken wir auch die Gestaltung unseres Kirchenjahres, die Gestaltung unserer christlichen Feste. Mehr als uns vielleicht bewusst ist. Gut, für Weihnachten käme als zweiter Zeuge ja Matthäus dazu, die Geburt Jesu gesondert zu feiern. Aber dass wir das Kreuz an Karfreitag, dass wir Ostern, die Auferstehung, und davon gesondert die Erhöhung zur Rechten Gottes mit der Himmelfahrt, und dann das Pfingstfest als Ausgießung des Geistes, dass wir diese Aspekte gesondert betrachten und feiern, das verdanken wir dem Lukas in Evangelium und Apostelgeschichte. Wenn wir bei Paulus schauen, dann sagt er, das Kreuz und die Auferstehung, das sind die beiden Aspekte, in denen alles beinhaltet ist. Das Kreuz als Ereignis der Sühne, die aber nicht abgeschlossen wäre, wäre Jesus nicht auferstanden und erhöht zu seinem Vater. Und insofern hat die frühe Gemeinde die Erhöhung Jesu eben mit der Auferstehung gefeiert, denn das war der Beginn der neuen Schöpfung. Das Johannesevangelium sagt, das Ganze ist ein einziger Prozess und das sagen schließlich ja alle. Es geht bei Lukas nur um verschiedene Aspekte. Jesus hat seinen Weg vollendet am Kreuz. Die Auferweckung durch Gott war Erweis der Treue des Vaters. Und die Erhöhung zu seiner Rechten wird betont. Maria wird gesagt, ich bin noch nicht aufgefahren, du kannst mich nicht festhalten. Und dann werde ich den Geist von meinem Vater senden. Aber wenn ich Johannes frage, was ist das Fest der Erhöhung? Dann sagt er nicht Himmelfahrt, dann sagt er Karfreitag. Denn da hat Jesus seinerseits seinen Weg ja vollendet. Und Gott hat mit dem Erhöhen in der Auferstehung, der Einsetzung und der Bevollmächtigung der Sendung des Geistes alles als ein Geschehen gesehen. Ihr versteht richtig, es handelt sich nicht um Widersprüche, sondern um Perspektiven. Johannes sieht das Ganze und sagt, die Erhöhung, das ist doch schon das Kreuz. Dass er ans Kreuz erhöht wurde, ist in Wahrheit eine Intronisation. Und der Prozess vor Pilatus wird als Intronisation dargestellt. Pilatus wollte ihn auf Drängen der Juden vernichten. Und in Wahrheit hat er meinte es als Karikatur, ihn als König eingesetzt und gekrönt. Und sie haben ihn freilich pervertiert, angebetet und wussten gar nicht, wie recht sie haben, dass er nämlich der König Jesus ist. Auf diese Weise, weil wir bei Lukas erfahren, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt und Pfingsten sind ein Gesamtereignis, aber es gibt doch verschiedene Aspekte, die wir jeweils bedenken können. Gewinnen wir bei Lukas nun die Information, dass die Nachfolge der Jünger wie viele Phasen hatte? Die Phase mit dem irdischen Jesus und die Phase nach Pfingsten mit dem Auferstandenen, der im Geist gegenwärtig ist, wären zwei. Nein, Lukas macht deutlich, wir sollten, was die Jünger angeht, uns vor Augen führen, es gab bei ihnen drei Phasen. Die erste Phase, das war die seligste, das war die unkomplizierteste, das war die erste Liebe. weggerufen von den Fischernetzen. Wer möchte diesen ewigen Gestank auf Dauer ertragen? In ein spannendes Leben der Nachfolge. Tolle Predigten, faszinierende Ereignisse, Applaus der Massen. Alle waren begeistert und die Jünger bekamen auch etwas von dem Schein ab, den der Messias ausstrahlte, und sie waren fasziniert. Sie haben offensichtlich noch nicht ganz verstanden, worum es ging. Und auf dem Weg nach Jerusalem käppelten sie wechselseitig, wer der nun zu rechten und wer zu linken sitzen soll des Messias, wenn er nun in Jerusalem einzieht und mit Macht das Reich Gottes aufrichtet. Es war eine selige Zeit und es war ein bisschen eine naive Zeit. Alles hatte er ihnen schon gesagt und gepredigt, aber sie haben nicht alles verstanden. Sie hatten Augen und sahen nicht, sie hatten Ohren und hörten nicht. Halt, sagt ihr, Hans-Joachim, jetzt gehst du zu weit. Das kann man doch nur für die Verstockung bei Jesaja sagen. Aber es tut mir leid, so musste es Jesus selbst zu seinen Jüngern sagen. Habt ihr Augen und seht nicht, habt ihr Ohren und hört nicht. Für Maria Magdalena und die anderen Frauen, die von Krankheiten geheilt wurden. Erste Liebe, erste Freude. Was für eine Erleichterung, welche Begeisterung, in Jesus den Retter gefunden zu haben. Und gerade Lukas bringt es zur Geltung, wie überwältigend diese Zeit war. Mit der Antrittspredigt Jesu macht er deutlich, was seine Sendung ist. Jetzt beginnt die Gnadenzeit Gottes, das Gnadenjahr Gottes. Alle Sklaverei ist zu Ende, alle Schulden werden erlassen. Und Jesus erzählt und schwärmt von der Barmherzigkeit, von der Güte und Liebe seines Vaters, die voraussetzungslos ist und grenzenlos und auch die Letzten und Verlorensten noch nach Hause sucht und nach Hause findet. So nimmt es nicht Wunder, dass das Lukas-Evangelium ein Leitmotiv hat, in das auch unsere Predigtlesung heute einmündete. Schon in der Vorgeschichte beginnt es mit der endzeitlichen Freude. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und als Maria das Wunder der Menschwerdung Gottes durch sie erfahren hatte, da sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt, frohlockt und freut sich an Gott, meinem Heiland. Ja, der kleine Johannes, pränatal, bevor er geboren wurde, als die Mutter Jesu den Raum betritt, jauchzt, juchzt und tritt. Apropos Muttertag, erinnert ihr euch nicht? Dann kriegt das Treten der Kinder im Bauch noch eine ganz neue Bedeutung, weil er sich freut, der Mutter seines Herrn zu begegnen. Das Motiv der Freude an Gottes Erscheinung, an seinem heilvollen Wirken, an seiner grenzenlosen Gnade und Barmherzigkeit, das ist das Motiv, das alles durchzieht. Aber wenn wir von Freude Gottes reden, nicht nur von der Freude, die er in uns weckt, sondern dass wir erfahren, dass Gott sich an uns freut. In Lukas 15, wenn ein Mensch gefunden wird und umkehrt und nach Hause kommt, dann freut sich der ganze Himmel. Und wie liebe ich es in Nachversammlungen, den gerade frisch Bekehrten, die noch zögerlich sich an den Haaren zupfen, ob das auch alles wahr ist, was jetzt passiert ist, ihnen zu sagen, dass ihretwegen im Himmel an demselben Abend keiner ins Bett kommt, weil sie diese Bekehrung feiern. Gott freut sich an dir. Du bist Gott eine Freude. Das ist Evangelium pur. Und all das, was dem im Wege steht, an Bindungen, an Schuld, an Vergangenheit, ist er bereit, der gute Hirte, selbst für seine Schafe zu tragen. Das ist das Kreuz. Aber jetzt bitte versetzt euch in die Frauen und Männer der Nachfolge Jesu, die dann erleben, was passiert in der Karwoche bei der Gefangennahme, den Verhören, der Folter und der Kreuzigung. Es bricht für sie eine Welt zusammen. Nein, nicht eine Welt. Der Himmel bricht zusammen. Für sie hatte doch das endzeitliche Reich Gottes begonnen. Und nun dieser Widerspruch, diese Trennung, dieser Verlust. Die Frauen und Männer waren starr vor Schock. Wie kann nach so viel Freude, nach so viel Gnade und Erbarmen, nach so viel Himmel auf Erden eine solche Reaktion von der Welt kommen und sie töten ihren eigenen König, ihren eigenen Messias? Maria kam gar nicht weg mit den Frauen vom Grab. Die Männer haben sich eingeschlossen, verrammelt Türen und Fenster, und sie wussten nicht weiter. Das alles Erlösende war die Erscheinung des Auferstandenen. Er trat selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Shalom. Friede als Heilsein. Friede als Gutsein. Es ist in Ordnung. Wir sind in der Gnade Gottes. Wir sind in der Zeit Gottes. Es ist alles gut. Sie aber erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sähen ein Gespenst. Sie konnten es nicht glauben. 3 Jahre lang hatte Jesus es sie gelehrt. 3 Jahre lang hatte er genau gesagt, was sie erwartet, was ihn erwartet. Sie waren vorbereitet. Er hat auch von seiner Auferstehung gesprochen. Bei jeder Leidensankündigung mündet es ein in das Zeugnis der Auferstehung. Und sie haben es nicht geglaubt. Erschrocken und voller Furcht. Finden wir uns da nicht wieder? Viele von uns haben eine Geschichte mit Jesus Christus. Viele von uns die Erfahrung von Befreiung, von Heilung, von Gewissheit. Viele von uns die Freude, die erste Liebe. Und dann kommt eine einschneidende Krise und wir sind erstarrt. Und unser Kinderglaube geht uns durch die Finger und wir verlieren den Boden unter den Füßen. Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Begreift mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Seht meine Hände und meine Füße, begreift mich. Ostern bedeutet begreifen. Und haben wir gleich die Doppeldeutigkeit des Begriffes verstanden? Ein Privileg für die erste Generation der Frauen und Männer. Sie durften noch einmal Jesus sehen, mit ihren Augen. Er erschien vor ihren Augen. Er erschien noch einmal leibhaftig, sichtbar für sie. Sie durften ihn begreifen. Die Ostererscheinungen sind das Geschenk des Begreifens der Realität der Auferstehung. In der Theologie wird immer wieder diskutiert, wie sind die Auferstehungserscheinungen zu deuten? Sind das objektive Ereignisse oder sind es subjektive? Sind sie innerpersönlich oder sind sie objektiv außerhalb der Person, transsubjektiv? Bei den Jüngern war es so, dass sie sagen, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das muss ein Gespenst sein, eine Einbildung. Die Erscheinungen des Auferstandenen sind Erscheinungen des Auferstandenen und nicht Fiktionen. Heute würde man weniger an Gespenster denken, sondern mit psychiatrischen Kenntnissen würde man sagen, ja, das gibt es. Da ist ein Ehepaar glücklich verheiratet und der Mann stirbt und die Witwe kommt in das Wohnzimmer eine Woche nach der Beerdigung und sieht ihren Mann in dem Sessel sitzen, wo er immer saß. Die sieht ihn wirklich. Das ist eine Täuschung des Gehirns, eine subjektive Projektion. Das Gehirn beduppt einen, weil es die Erinnerung mit der Wirklichkeit vermischt. Wenn jemand, der an Christus nicht glaubt, sich das so erklärt, tut mir leid, aber ich kann es nachvollziehen. Aber das ist nicht das, was die Zeugen des Neuen Testamentes meinen. Jesus ist real lebendig. 40 Tage, so sagt es Lukas dann in Apostelgeschichte 1, hat er sich als lebendig erwiesen. Und deshalb dürften sie ihn begreifen. Um das deutlich zu machen, hat Lukas nun etwas überliefert, was manchen von uns vielleicht mehr Probleme macht, als dass es eine Hilfe erscheint. Aber wir werden es verstehen. Als sie aber noch nicht glauben konnten vor Freude, ich liebe den Satz, als sie noch nicht glauben konnten vor Freude, das ist der einzige sympathische Zweifel an der Auferstehung. Vor lauter Freude konnten sie es noch nicht glauben. Nicht aus Skepsis, sondern vor Freude konnten sie es noch nicht glauben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und das Evangelium sagt, das ist zu wahr, um von dir nicht als schön erkannt zu werden. Sie konnten es noch nicht glauben vor Freude. Da spricht Jesus zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Hä? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Will Jesus sagen, ich habe seit Donnerstagabend beim Abendmahl, und da musste ich ja so viel reden, nichts mehr gegessen, ich habe Hunger? Oder auf dem Friedhof ist zwar die Totenruhe nachts angenehm zum Schlafen, aber das mit dem Frühstück funktioniert noch nicht richtig. Ich habe Hunger? Natürlich nicht. Jesus als der Auferstandene, der braucht kein menschliches Essen mehr. Und wäre es so gut gekocht wie auf der Lahö, er ist nicht mehr darauf angewiesen. Er hat das himmlische Programm und ich verspreche euch, das übertrifft alles, was es da oben zu essen gibt. Nein, es ist das Entgegenkommen, wie schon das leibliche Erscheinen, ein Entgegenkommen Jesu für das Unverständnis der Jünger. Warum? Nun, wenn ich in der Antike sage, mir ist die verstorbene Oma begegnet, dann sagen die Nachbarn, na und? Da ist sie als Gespenst erschienen. Und wir wissen heute, wie man das erklären kann, nicht, dass das Gehirn einen täuscht und Erinnerungen plötzlich wie leibhaftig einem erscheinen. Und Lukas möchte deutlich machen, und deshalb erzählt er das, was vielen sonst, wenn die den Zusammenhang nicht kennen, etwas irritierend erscheint. Er hat vor ihren Augen gegessen. Ja, inwiefern ist das für die Antike ein Beweis, dass er kein Gespenst ist? Gespenster können nicht essen und trinken. Und so haben wir als Jungschaler schon immer diesen etwas flachen Witz erzählt. Ein Gespenst geht in die Kneipe und will ein Bier bestellen. Was bestellt es? Einen halben Liter Bier und einen Putzlumpen. Denn wenn ein Gespenst etwas trinkt, plumpst es sofort auf den Boden. Das ist die alte abergläubische Version dieser Sache. Und Jesus ist sich nicht zu schade, die Jünger da abzuholen, wo sie sind. Ist das nicht für euch ein Trost? Jesus ist bereit, selbst unseren Kleinglauben und unser Nicht-Glauben-Können noch abzuholen. Und er lässt sich begreifen. Ein Vorrecht der 12 von Maria, von Magdala und all der anderen. In dieser Phase der 40 Tage, sie durften ihn begreifen. Noch einmal leiblich mit ihm Gemeinschaft haben. Nicht in seinem alten Leib, er war schon auferstanden, aber er ist ihnen erschienen. Und dann durften sie mit ihm zusammen sein. In Apostelgeschichte 1 heißt es, über 40 Tage hat er mit ihnen Gemeinschaft gehabt, aber das verrät nicht, was da eigentlich steht. Er hat mit ihnen das Salz geteilt, sagt der griechische Text. Er hatte Tischgemeinschaft. Denn so war es schon beim irdischen Jesus und so wird es im Himmel sein. Das gemeinsame Feiern, das ist der Inbegriff von Reich Gottes. Und das hat uns die vier Tage jetzt fasziniert. Was ist Christsein vor allen Dingen? Christsein heißt feiern, Gemeinschaft und Beziehung und Freude. Ist das Wesen unseres Christseins? Aber wir können jetzt etwas neidvoll sagen, ja, in den 40 Tagen wäre ich auch gern dabei gewesen. Gerade wenn mein Kinderglaube durch Krisen gefährdet ist, noch einmal so eine Zwischenzeit zu haben. Und 40 steht ja als Zeit der Bewährung, der Prüfung, als symbolische Zahl. Also nicht 39 oder 41, sondern eben 40. Das war eine wunderbare Zeit. Aber was macht Jesus, nachdem sie nun gesehen haben, dass er kein Gespenst ist? Er nimmt die Schrift und er tut das mit den Jüngern, was er heute mit uns tut. Er fängt an bei Mose, den Propheten und dem Psalmen. Und wir haben das ganze Evangelium auch noch in Schriftform, wie ich es hier in der Hand halte, die 27 Schriften, wo es schwarz auf weiß steht. Und er belehrt sie von Mose bis zu den Propheten und dem Psalmen. Das musste so geschehen, das hat seinen Sinn. Lest es nach. Vielleicht hast du auch solche 40 Tage der Bewährung gehabt, wo du eine neue Liebe, eine neue Ursprünglichkeit erfahren konntest. Aber die kann man nicht festhalten und die kann man nicht zurückrufen. Wie gerne würden wir Erinnerungen wieder wachrufen, wie gerne festhalten, wie gerne das noch einmal fühlen, aber Gefühle sind nicht abrufbar. Was wir aber haben, ist das, was der Auferstandene seinen Jüngern gibt. Jetzt habt ihr mich begriffen, jetzt begreift mich bitte auch mit eurem Kopf. Und wenn ihr mich fragt, wie bist du eigentlich Neutestamentler geworden und Wissenschaftler und lehrst das ganze Leben lang und predigst und evangelisierst das Neue Testament, das verdanke ich diesen 40 Tagen in meinem Leben. Als die Unmittelbarkeit nicht verfügbar war, als die Gefühle nicht mehr da sein wollten, als die Gemeinschaft nicht mehr erfahrbar war, sondern ich eine Phase hatte, in der ich auf meinen eigenen Beinen stehen musste, aber noch nicht die Bestätigung des vollmächtigen Dienstes und der Gemeinschaft am anderen Ende hatte, jenseits von Pfingsten, da hatte ich nur das Wort Gottes. Und ich habe gelernt, es ist genug. 40 Tage lang hat der Auferstandene seine Jünger gelehrt. Schön, wenn wir Gefühle haben. Ich liebe es. Schön, wenn wir singen. Es ist bekannt, dass ich das gerne tue. Aber weder durch Singen, noch durch Fühlen, noch durch Erleben, noch auch, wenn wir in den Wald gehen und Gottes Schöpfung so erleben, dass wir den Eindruck haben, der Schöpfer muss doch gleich aus dem Seitenweg heraustreten. So unmittelbar und faszinierend. In der Krise ist das nicht verfügbar. Eins hast du immer neben deinem Bett, auf deinem Schreibtisch oder mindestens im Regal. Und das ist das Wort Gottes. Nimm und lies. Begreif mich, sagt er zu dir. Denn ich bin nicht weg, sondern ich bin da. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Ostern heißt begreifen. Den Auferstandenen begreifen. Ja, aber einmal muss man es doch begriffen haben, dann ist das abgeschlossen. Nein. Würde der Auferstandene heute real in unserem Gottesdienst erscheinen und vor uns stehen, leibhaftig, würden wir alle reagieren wie die ersten Jünger. Und er würde sagen, ja, wie denn jetzt? Ich denke, ihr glaubt an die Realität der Auferstehung. Warum seid ihr dann überrascht? Weil das, was wir wissen, uns nicht immer gewiss ist. Und das, was wir glauben, nicht immer in unserem Bewusstsein präsent ist. Er erschien und sie begriffen. Aber was er ihnen sagt ist, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Gabe des Geistes empfangt. Denn auf die erste Phase des Kinderglaubens, der Unmittelbarkeit, der Leiblichkeit des Glaubens, des Fühlens und Erlebens, kommt die Belehrung und die Reifung, das vertiefte Begreifen, das Durchdringen, die 40 Tage. Und dann, nach Pfingsten, die Zeit, in der Jesus durch uns wirken will. In der ersten Phase war Gott leibhaftig in Jesus auf der Erde. Wie schön, man konnte ihn begreifen, man konnte ihn sehen. Dann war er entzogen. Und dann war er wieder leibhaftig gekommen. Jesus ist heute leibhaftig hier, nämlich in Gestalt des Leibes, dessen Teil ihr seid, in vielen Gliedern. Warum sollten denn die Jünger nicht gleich hingehen? Und als sie das gesehen hatten und diese Nummer mit dem gebratenen Fisch und das sofort allen erzählen? Nun, weil das, was sie erzählt hätten, wirkungslos gewesen wäre. Wir sind nicht Stellvertreter des gestorbenen Jesus. Wir sollen nicht für Jesus leben, sondern der Auferstandene will durch uns leben. Wir sind Repräsentanten des Auferstandenen. Im Heiligen Geist wohnen Vater und Sohn leibhaftig in uns. Ist der Heilige Geist nur eine Ersatzlösung für Jesus? Nein, überhaupt nicht. In Gestalt des Heiligen Geistes wohnen Vater und Sohn in uns. So hat es Jesus in den Abschiedsreden des Johannes deutlich gemacht. Aber wie sollen wir denn jetzt Stellvertreter Christi sein? Sollen wir doch gar nicht. Wir sollen Boten für ihn sein. Aber das Geheimnis von Pfingsten ist nicht, dass wir praktisch einen Booster bekommen, dass wir eine Beschleunigung bekommen, eine Koffeinspritze, damit wir mit unseren Möglichkeiten die ganze Welt bekehren, sondern umgekehrt. Wir sollen ihm zur Verfügung stehen, dass er durch uns, welche Gaben wir als Glieder am Leib auch haben mögen, durch uns wirken kann. Deshalb ist es nicht die Apostelgeschichte, nicht die Taten der Apostel. Der Auferstandene möchte durch sie leben. Freilich, auch Himmelfahrt war eine Krise. Ostern heißt begreifen, Himmelfahrt aber bedeutet Abschied. Denn es war ihnen deutlich, jetzt werden wir ihn nicht mehr vor unseren Augen sehen, bis er wiederkommt zur Vollendung. Es ist das Erwachsenwerden des Glaubens, wenn wir sagen, jetzt geht es nicht mehr um Gefühle, um Geborgenheit, jetzt geht es nicht mehr um Unangefochtenheit, jetzt müssen wir in der Welt das Licht hochhalten, aber nicht wir, sondern er durch uns. Christsein bedeutet, dass der Auferstandene durch uns lebt. Aber Himmelfahrt war auch Schmerz, Verlust. Es war der Abschied von einem geliebten Menschen. Hast du schon einmal Abschied nehmen müssen von einem Menschen, den du über alles liebst? Dann weißt du, was an Karfreitag für Maria Magdalena geschah. Für die Jünger, für die Jesus ja viel mehr war als nur ein Lehrer. Und als er in den Himmel, wie es Apostelgeschichte 1 entfaltet, näher hin, entrückt wurde, schauten die Jünger ihm nach und hatten das Nachsehen. Wie oft beim Abschied nehmen, schauen wir hinterher und schauen wir nach. Wir sind gebunden an unsere Vergangenheit. Und dann kommen liebevoll zwei Engel und nehmen die Flügel und klopfen dem Petrus hinten auf den Hinterkopf und sagt, nicht da, deine Richtung ist hier. Um Jesus mach dir keine Sorgen. Der wird genauso wiederkommen zur Vollendung, wie er dort oben hingegangen ist. Und die Vorstellung des Lukas ist selbstverständlich nicht, wie die Karikatur das immer darstellt, als wäre an Himmelfahrt Jesus wie eine Rakete durch die Milchstraße geschossen und als Punkt immer kleiner geworden, sondern man muss nur ein bisschen abstrakt denken können, wenn er nur eine vierte Dimension, die Ewigkeit nur eine vierte Dimension hätte, dann wäre er, und das kennzeichnet in der Bibel Alten und Neuen Testaments die Wolke, in eine weitere Dimension entnommen worden, denn der Himmel ist nicht irgendwo, der Himmel ist hier. aber für uns eben nicht greifbar, weil wir nur drei Dimensionen haben. Und sie fragen ihn vorher noch, wann, Jesus, wo du schon mal da bist, also wir müssen die Zeit ja nutzen, jetzt sind es ja nur noch 40 Tage, wann wirst du das Reich Gottes für Israel aufrichten? Wir wollen es doch jetzt genau wissen, das wollen wir in den Terminkalender eintragen. Wer will denn sowas schon verpassen, die Parousie, nicht? Also müssen wir doch eintragen. Und Jesus sagt zu ihnen, es steht euch nicht zu, Tag und Stunde zu wissen, wann es geschieht. Die eine Hälfte der Christen hat längst vergessen, dass da noch was kommt. Die andere Hälfte ist so damit beschäftigt, zu berechnen, wann es kommt, dass sie das nicht tun, was sie eigentlich tun sollten. Geht hin in alle Welt und seid Zeugnis, dass er jeden Tag kommt und ihr niemals überrascht seid. Dann sagen wir, ja, aber ich hätte ganz gerne gewusst, dass es noch 3 Jahre dauert. Dann kann ich mich ein bisschen hängen lassen und einen Tag vor Silvester kann ich dann sagen, morgen kommt der Herr, heute wird das Haus geputzt und heute mache ich mich bereit. Und Jesus antwortet einfach, seid jeden Tag bereit, denn ich werde kommen wie ein Blitz, in einem Augenblick, wie ein Dieb in der Nacht, der kommt in der Regel auch nicht, wenn du damit rechnest. Das ist für einen Dieb nicht so besonders produktiv, sondern du wirst überrascht. Seid bereit. Und den Jüngern wird der Blick vom Himmel, der auch ohne ihren Blick auskommt, auf die Welt gelenkt. Das ist eure Richtung. Seid Zeugen dafür in aller Welt. Und damit wir uns nicht missverstehen, du bist nicht der Messias. Und du musst auch nicht die Welt retten. Weder missionarisch, noch evangelistisch, noch gemeindlich, noch diakonisch, noch ökologisch, noch politisch. Du alleine wirst es überhaupt nicht schaffen. Und wenn du dir zu viel zumutest, wirst du überhaupt nichts machen. Du musst dir das zumuten, was Gott dir zumutet. Und das weiß er. Du bist ein Glied an seinem Leib. Und die Frage ist, was will er durch mich tun? Der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, um unsere Wünsche leichter zu erfüllen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit Gott seinen Willen und seine Wünsche durch dich und mich verwirklichen kann. Erfüllt von der Freude. Im Zweifel begreife ich, denn ich habe sein Wort und habe einen Verstand und einen Willen. Ich bin erwachsen im Glauben. Ich muss nicht immer fühlen. Ich kann auch wissen und das genügt. Und es ist schön, wenn wir es auch immer wieder in Gemeinschaft bestätigt bekommen und fühlen. Und sie gingen hin voller Freude. Ist dir bewusst, dass du Gott eine Freude bist? Aber doch nicht so, wie ich bin. Okay, dann lass dich doch von ihm lieben. Lass dir vergeben. Und lass dich verändern. Aber Gott freut sich an dir, weil du bist. Er ist Erbarmen. Er ist Liebe. Er ist Güte. Das Gnadenjahr des Herrn hat mit Jesu Wirken begonnen. Aber es ist immer noch die Gnadenzeit. Ich werde immer wieder gefragt, Hans-Joachim, du predigst so viel Evangelium. Ich sage, was denn sonst? Ich bin doch nicht Amos und Hosea. Wir leben nach Kreuz und Auferstehung und sind gesandt, das Evangelium zu predigen. Einmal hat einer gesagt, also Hans-Joachim, ich habe dich schon in der Jungschar kennengelernt, du predigst ja immer noch Jesus Christus. Da habe ich gesagt, ja, so alt können wir als Jungschaler gar nicht werden, dass ich damit aufhören werde. Denn Jesus Christus ist das einzige Thema, das uns Rettung bedeutet und seine Erhöhung ist alles. Am Kreuz erkennen wir seine Liebe. Da ist er das Lamm, das sich hingibt für uns. An Himmelfahrt erkennen wir, er ist zugleich der Löwe von Juda. Er ist der mächtige König. Er hat die Kraft, das zu vollenden, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und wir sind die Frauen und Männer seiner Nachfolge. Wir sind Gott eine Freude und wollen Gott zur Freude leben. Und unsere einzige Berufung ist, diese Freude miteinander und mit anderen zu teilen. Unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Unser Herr ist erhöht und sitzt zur Rechten Gottes. Unser Herr ist unter uns. In Gestalt des Geistes wohnen Vater und Sohn in uns. Fühlst du das? Völlig egal. Ist es wahr? Ja. Kommt es dir so vor, als wäre es zu schön, um wahr zu sein? Das sollte es. Aber es ist zu wahr, um von dir nicht als schön erkannt zu werden. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wir können dir gar nicht genug danken dafür, dass du aus der himmlischen Herrlichkeit auf diese Welt kamst und Mensch wurdest, von einer menschlichen Frau geboren, dass du gewirkt hast in dieser Welt und hast die Gnade, das Erbarmen deines Vaters, die Freude deines Vaters an dem Finden seiner Menschen uns verkündigt. Mehr noch, du hast es gelebt, in Tischgemeinschaft mit denen gefeiert, die als Letzte damit gerechnet hatten, eingeladen zu werden. Du hast Menschen geheilt, du hast Besessene und Gebundene befreit und du warst bereit, dieses Zeugnis festzuhalten, auch bei Widerstand und Verfolgung, bis hin zum Kreuz. Da hast du all das, was Gottes Freude im Weg steht und uns schadet, getragen. Du hast alle unsere Schuld auf dich genommen, all unsere Sterblichkeit und Schwachheit, damit wir mit dir sterben und mit dir teilhaben am ewigen Leben in deiner Auferstehung. Und wir danken dem himmlischen Vater und dir für deine Erhöhung an Himmelfahrt. Du hast zu deinen Jüngern gesagt, wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich hingehe zu meinem Vater. Wir müssen zugeben, dass es uns oft schwerfällt, dich loszulassen, dich nicht immer begreifen zu können, dich nicht immer zu fühlen. Aber wir wollen dich lieben und wir wollen nicht nur hinterher schauen, sondern wir wollen dir entgegensehen als dem Kommenden. Komm, Herr Jesus Christus, richte du das Reich deines Vaters endgültig auf und vollende es. Schenk es, dass wir jetzt Zeugen sind, durch die du wirkst. Wir wollen hingehen und dich preisen und Menschen diese Freude verkündigen und leben. Und alles das, was wir sonst auf dem Herzen haben, Herr Jesus Christus, fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.